Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Willkommen zu dieser Ausgabe von Kultur heute. 4 Tage haben die Wähler und die Öffentlichkeit gewartet. Die Menschen sehnten sich nach einem Promise of Normalcy, einer Aussicht auf Normalität. Die US-Präsidentschaftswahl ist entschieden. Das Theater um die Übergabe wird wohl erstmal bleiben, wie auch der Trumpismus nicht von heute auf morgen verschwindet. Etwas zu kurz gekommen ist eigentlich etwas Sensationelles für die amerikanische Demokratie. Eine Frau als Vizepräsidentin. Eine schwarze Frau, eine Indian American, vielleicht die erste, aber nicht die letzte, wie sie selber gesagt hat, im zweithöchsten Amt der Vereinigten Staaten. Britta Waldschmidt-Nelson ist Kulturwissenschaftlerin und Professorin für die Geschichte des europäisch-transatlantischen Kulturraums. Und sie habe ich gefragt, das ist doch eigentlich eine kleine Sensation, oder?
Ja, ist es schon. Denn Kamala Harris verkörpert in vieler Hinsicht eben genau dieses neue, dynamische, bunte Amerika in seiner ganzen Diversität, als auch eben die religiöse Vielfalt. Denn sie ist ja, wie Sie schon erwähnten, das Kind von Einwanderern. Ihre Mutter ist eine Inderin gewesen, die auch Hinduismus praktiziert hat. Der Vater ein schwarzer Jamaikaner. Sie selbst identifiziert sich als schwarze Amerikanerin, gehört auch einer christlichen Baptistenkirche in San Francisco an und hat dann aber eben jetzt einen weißen jüdischen Mann geheiratet und zieht seine beiden Kinder mit groß. Also in dieser ganzen Vielfalt verkörpert sie all das, was das junge, dynamische Amerika ausmacht und gleichzeitig natürlich auch das, was gewisse Teile, jetzt sage ich mal, der rechtsaußen stehenden Trump-Anhänger so zuwider ist, dass nämlich diese Nicht-Weißen nicht unbedingt in dieser christlichen Tradition der Mayflower verwurzelten Amerikaner, dass die jetzt langsam anfangen, die Macht im Land zu übernehmen.
Bunt, links, weiblich, progressiv. Wenn wir jetzt den Kreis noch ein bisschen größer ziehen und uns nochmal angucken, dass es eine ganze Reihe von hochinteressanten Demokratinnen auch gibt. Ich lasse so Namen fallen wie Alexandria Ocasio-Cortez. Wir können an eine potenzielle Finanzministerin Elizabeth Warren denken, egal ob die jetzt ausgebremst werden oder nicht. Können Demokraten jetzt vereinen und heilen?
Ich meine, das können sie eben nur, wenn sie genau nicht diesen ganz linksradikalen Kurs fahren, den Frauen wie Frau Cortez oder Elizabeth Warren vertreten. Und deshalb war es aus meiner Sicht auch eine sehr weise Entscheidung von Joe Biden, eben nicht eine dieser Frauen oder eben andere weiter links stehende Kandidatinnen zu wählen als Vizepräsidentschaftskandidatin, sondern Kamala Harris. Denn sie ist zwar auf der einen Seite sehr progressiv, sie ist zum Beispiel definitiv für das Recht auf Abtreibung, sie hat sich sehr eingesetzt für Polizeireform und hat das Black Lives Matter Movement unterstützt, aber sie ist in vielen anderen Fragen, genau wie Joe Biden selber, eher jemand, der einen Kurs der Mitte fährt. Also sie steht politisch vielleicht schon noch ein bisschen links von Joe Biden, aber keineswegs so weit links wie die anderen Frauen, die sie gerade genannt haben. Und das ist die einzige Chance, wie man das Land jetzt wieder einen kann, wenn man eben nicht einen linksradikalen Kurs einschlägt. Dass der von der breiten Bevölkerung nicht gewünscht ist, zeigt ja auch die Knappheit jetzt des Wahlergebnisses.
Eine ehemalige Justizministerin Kaliforniens, eine ehemalige Staatsanwältin, eine Senatorin, gibt die Anlass zur Hoffnung auf Verrechtlichung so mancher Probleme. Ich denke an die MeToo-Debatten, ich denke an die rassistischen Ausschreitungen, die bürgerkriegsähnlichen Zustände, kurz also ein Zeichen an das weibliche schwarze Amerika mit der Aussicht auf Verrechtlichung.
Das könnte vielleicht sein. Ich meine, sie hat als Vizepräsidentschaftskandidatin da jetzt nicht so viel direkten Einfluss, aber sie wird sich bestimmt in diese Richtung hin einsetzen. Es war ja auch ganz deutlich zu spüren, als sie im Justizausschuss damals den Kandidaten Kavanaugh befragt hat. Ja, da ging es ja auch um Fälle eben von sexueller Belästigung und noch weitergehende Sachen, dass sie jemand ist, dem sowas zutiefst zuwider ist und die sicherlich alles daran setzen wird, die Sicherheit von Frauen und eben auch die Sicherheit von Minority Groups, seine Schwarze, seines andere, zu verbessern, die Lage, als sie es jetzt ist.
Wir dürfen nicht vergessen, dass es mal ein Schreckgespenst war, dass Demokraten dafür auftraten, multiethnisch zu sein, kosmopolitisch, postindustriell, technologisch und so weiter. Gerade das wollten ja die Wähler in Mississippi, Texas, Arizona und so weiter eben nicht, ne?
Ja, ganz genau. Und das sind auch Sachen, ich hoffe, dass da Joe Biden und Kamala Harris es vielleicht gelingt, etwas zu tun, was seit der Clinton-Administration die Demokraten ein bisschen versäumt haben. Und das ist diese Spaltung im Land. Es gibt jetzt ein neues Buch von, ich glaube, er heißt Michael Sandel, The Tyranny of Merit. Ja, der Philosoph, genau. Der halt auch beschreibt, dass es inzwischen dazu gekommen ist, dass quasi eine demokratisch-linksliberate Bildungselite aufgestiegen ist und wirklich weite Teile der früheren Core-Wählerschaft der Demokraten, ja, ebenso die Arbeiter, die Leute im Mittleren Westen und im Rust Belt, die Hillary Clinton dann auch leider mit einer völligen elitären Arroganz als die Deplorables bezeichnet hat, die müssen sie wieder ins Boot holen. Ja, und das Biden hat ja auch gesagt, also vielleicht nicht ganz so weitgehend wie Bernie Sanders, der ja wirklich die Uni ganz umsonst machen wollte, aber dass sie sich bemühen wollen, eben die Bildungschancen für die einkommensschwachen Schichten, eben auch für die Weißen, für die Arbeiter wieder zu verbessern. Und es ist ganz wichtig, dass die Demokraten diese Spaltung, die wirklich so eine Art Bildungsspaltung ist in Amerika, überwinden können. Denn sonst werden sie auf Dauer keine Mehrheiten erhalten können.
Bunt, weiblich, progressiv. Kamala Harris und die Demokratin, eine Einschätzung war das der Kulturwissenschaftlerin Britta Waldschmidt-Nelson. Wir wechseln zur Literatur. Den Nachwuchswettbewerb für junge Literatur, Open Mic heißt der, den gibt es schon seit 28 Jahren. Unter den 600 Einsendungen, da sind am Ende 20 Prosa- und Lyriktexte ausgewählt worden, die am Wochenende zur Aufführung und Lesung kamen. Erstmals in seiner Geschichte wurde der Preis in diesem Jahr nicht von einer Stiftung, sondern von 26 Literaturverlagen und einer großen Buchhandelskette ausgelobt. Und das findet normalerweise im Kulturtreff Heimathafen in Berlin-Neukölln statt. Corona zwang alle zum Umdenken. Das Team vom Haus der Poesie verlegte alles ins Netz. Lesung, Jury und Preisverleihung. Nicht Bauchnabelschau, sondern das große Ganze stand im Vordergrund der Texte. Und Cornelius Wüllenkämper stellt die Preisträger vor.
Der menschliche Geist hatte sich an der Domestizierung der Natur wortwörtlich die Zähne ausgebissen. Das Creopocene war nun angetreten, Flora und Fauna egalitär in die Gesellschaft einzuweben.
Linta Keo Musijol und Eva Tepest, das erste literarische Duo in der Geschichte des Open Mic, hatten ihre Lesung über das Creopocene, wie alle Wettbewerberinnen und Wettbewerber, vor neutralem Hintergrund in den eigenen vier Wänden aufgenommen. Im Zukunftsszenario des Duos lösen sich jedwede Hierarchien von biologischen Geschlechtern, von Mensch und Natur auf. Der Text, aus dem alle männlichen Personalpronomen getilgt und durch Sternchen ersetzt wurden, konterkarierte seine egalitäre Grundhaltung dadurch selbst. Die Gleichheit aller Lebewesen vor der grenzenlosen Macht der Natur war ein Leitmotiv des diesjährigen Open Mic. Den ersten Preis für Prosa erhielt die Schweizer Autorin Rebecca Giesler für die traumgleiche Geschichte einer Erzählerin, die sich in freier Natur auf die Suche nach ihrem ausgebüxten Onkel begibt und sich dabei selbst in ein Tier verwandelt.
Man gewöhnt sich jedoch sehr schnell an diese Art der Fortbewegung, an diese Raupenperspektive ganz nah bei den Gänseblümchen. Und so krieche ich also herum und fege alle Hindernisse mit einer Handbewegung weg und das stundenlang, vielleicht tagelang. Aber meine Zeitwahrnehmung ist nun höchstwahrscheinlich gleich der einer Schnecke, denke ich mir.
Die Einheit zwischen Mensch, Tier, Landschaft und Wort, so hieß es in der Jurybegründung von Maritza Bodrocic, habe in Gieslers Text nichts Liebliches und folge vielmehr einer Stimme der inneren und äußeren Wildnis. Die Infragestellung etablierter Zivilisations- und Lebensformen spielte im Wettbewerb auch in anderen Texten eine wichtige Rolle. David Frühauf etwa erzählte vom großen Kollaps, vom neuen Menschen und der Vorläufigkeit aller Naturtheorien. Der promovierte Teilchenphysiker Dominik Heitz wiederum erfand einen Lichtkundler, der im Freikörpersonnenbad versucht, als Pflanze mit der Erde zu verwachsen. Sophia Klein, auch sie eine promovierte Naturwissenschaftlerin, dichtete über Schnecken, als habe man es mit veritablen Persönlichkeiten zu tun. Den Lyrikpreis erhielt am Ende aber der Hamburger Neil Doan. Er selbst beschreibt sich als Sohn eines Gasttaxifahrers und einer Putzfrau.
Grautöne von Gemüsehändler zu Drogendealer. Kennst du eine Polizeikontrolle und eine Polizeikontrolle? Manche wollen anders sein, manche müssen. Ich bin eine lebendige Karikatur. Mein Penis ist beschnitten. Istanbul ein kleines Dorf. Alle Frauen tragen Kopftuch bei uns. Gastarbeiter geholt, Gesindel bekommen.
Auch bei Nail Doan, an den zusätzlich der Publikumspreis ging, steht der Mensch nicht als Individuum für sich, sondern ist immer Teil eines Systems. Helge Pfannenschmidt aus dem Lektorenteam drückte es so aus.
Früher hatte man immer, gerade bei den jungen Schreibenden, so dieses Sinnsuchende, was aber immer in einem sehr persönlichen Bereich geblieben ist. Und das ist jetzt immer im Abgleich mit einem größeren Kontext, mit der Gesellschaft oder eben auch mit der Natur. Das ist nicht mehr so privat oder privatistisch. Das ist sehr deutlich.
Wie auch bei der Medienkünstlerin Josephine Sopper, die für ihren Text über eine Arbeitsnomadin in einem abgelegenen Strandressort den zweiten Prosapreis erhielt, ging es immer wieder um Aussteigerkollektive, entweder auf einsamen Inseln, im Wald oder in der deutschen Provinz. Und um Menschen, die nach ihrem Platz in der Welt und vor allem in der Natur suchen. Die Spannungsverhältnisse zwischen Vereinzelung und Kollektiv, zwischen menschengemachter Ordnung und der Übermacht der Natur waren thematische Leitlinien des diesjährigen Open Mic. Die Pandemie und ihre verschiedentlichen Nebenwirkungen wurden zwar nirgends explizit erwähnt, waren aber fast überall präsent. Auch wenn ein Open Mic ohne Rascheln, Tuscheln und Applaus, ohne die konzentrierte Energie im Raum und ohne Pausenplausch kein richtiger Open Mic ist, haben die Texte und auch die Organisatoren eine beeindruckende literarische Antwort auf den kulturellen Lockdown gegeben.
Das meint Cornelius Wühlenkemper. Er berichtete über den Open Mic-Wettbewerb für junge Literatur. Jetzt geht es um Künstlerförderung, aber wir wechseln die Kunstsparte. Seit 30 Jahren existiert in Zürich die private Orpheum-Stiftung für Nachwuchsmusiker und Musikerinnen, die ein ganz spezielles Modell und Alleinstellungsmerkmal hat. Und das wird uns jetzt der Kollege Jörn Florian Fuchs erklären, denn er war beim Jubiläumskonzert in Zürich und erklärt uns bitte in der ersten Frage, was zeichnet Herr Fuchs diese Stiftung denn aus?
Also gegründet wurde sie von Hans-Heinrich Konings, einem Verleger, einem wichtigen Verleger in der Schweiz. Und der kam auf die Idee, etwas Neues zu machen, nämlich ein Kuratorium zu berufen, das die Nachwuchsmusikerinnen und Musiker auswählt. Und eine Sache eben nicht zu machen, nämlich das Übliche, wir veranstalten Wettbewerbe und vielleicht noch in mehreren Stufen und daraus gehen dann die Siegerinnen und Sieger hervor. Sondern hier geht es um den Netzwerkgedanken, also auch eben ehemalige Stipendiaten dieser Stiftung, die so suchen auch wieder nach Nachwuchskräften, so dass es fast so eine Art Rhizom, ein Wurzelgeflecht ist, auch inzwischen ja über mehrere Musikergenerationen und immer neue Talente aktiv gesucht werden. Man bewirbt sich also dort nicht, sondern man wird gleichsam gefunden.
Wer ist denn aus diesem Kreis bislang hervorgegangen, wo Sie sagen würden, den Namen muss man sich merken oder der ist längst schon etabliert?
Also wir haben total renommierte Leute. Wir haben Martin Grubinger, das ist ja der Schlagzeuger im Moment unserer Generation. Solga Bitta, die Capuçon-Brüder, auch Juja Wang, die Pianistin, alle diese waren mal da. Und es gibt den Schweizer Pianisten Oliver Schnüder, der auch einst Stipendiat war, jetzt inzwischen auch auf den Podien dieser Welt als Pianist unterwegs und der auch im Jubiläumskonzert gespielt hat. Und Schnüder sagt zu dem speziellen Konzept der Stiftung Folgendes.
Es ist eigentlich vieles ein bisschen clandestin, ist auch ein bisschen dem Zufall überlassen, dass diese Leute von diesem Kuratorium, und es sind nicht nur die, die auf dem offiziellen Kuratorium stehen, sondern das Kontaktnetz zu sehr vielen aktiven Musikern ist riesig und Empfehlungen gibt es sehr viele und das wird dann alles sehr sorgfältig geprüft. Es muss sich gezeigt haben, dass künstlerische Exzellenz da ist, dass sich die Leute auch auf der Bühne behaupten können, eine gewisse Kaltblütigkeit an den Tag legen. Die braucht es nämlich, um in diesem Beruf zu bestehen.
Ja, kaltblütig sein und das Ganze gelassen und ruhig vortragen, wie das gerade Pianist Oliver Schnieder gemacht hat. Herr Fuchs, nun ist ja alles geschlossen gegenwärtig überwiegend, aber in Zürich, da gab es 4 Jubiläumskonzerte. Sie haben einige besucht. Welche waren das?
Also das Ganze sollte in der Tonhalle Mark stattfinden. Die ist ja vor kurzem wieder eröffnet worden in Zürich, aber aufgrund der aktuellen Bestimmung ging das nicht. Man ist in eine ehemalige Druckerei ausgewichen in Baden bei Zürich. Das ist heute auch ein sehr akustisch sehr schöner Veranstaltungsort und hat auch noch den Jubilar Beethoven gefeiert. Ein reines Beethoven-Programm, endlich mal wieder live. Drei Stücke gab es, unter anderem die Frühlingssonate und das Gassenhauer-Trio. Bevor ich was zu den Musikern sage, ein kleiner Eindruck. Der letzte Satz des berühmten Gassenhauer-Trios.
Hat sich Beethoven vom Volkstümlichen übermannen lassen, das berühmte Klaviertrio Nummer 4, Opus 11, hören wir da. Jörn Florian Fuchs, wie schätzen Sie insgesamt abschließend gefragt diese Arbeit der Stiftung ein und Ihre Zukunftsaussichten?
Also das ist eben ein ganz besonderes Konzept. Es sind auch im Kuratorium Leute wie Areissa, wie Subin Mehta, wie Jansons war dort dabei oder auch Bernhard Heiting. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr fruchtbar. Man veranstaltet eben sehr viele Konzerte. Seit ein paar Jahren gibt es auch inzwischen CDs. Und ein letztes kleines Wort noch. Wir haben gerade im Gassenhauer Trio neben Oliver Schnieder gehört noch Violine David Nebel und Dorukan Doruk am Violoncello und vor allen Dingen David Nebel, einen jungen Geiger, fand ich da ganz faszinierend tatsächlich, sodass auch hier dieses Konzept funktioniert hat, eben schon ein Altstar sozusagen mit zwei Nachwuchskräften, eine sehr feine, intime Atmosphäre und dieses Konzert wurde eben aufgrund der Corona-Bestimmungen gleich viermal gespielt an zwei Tagen.
Ein Förderungskonzept mit Vergangenheit und mit Zukunft. Die Orpheum-Stiftung ist 30 Jahre geworden. Jörn Florian Fuchs hat uns aufgeklärt über deren Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Es anders, und damit kommen wir zum nächsten Thema, als die anderen zu machen. Das mag ja wirtschaftlich oft sinnvoll sein, aber in Zeiten einer globalen Pandemie, da sind liberale Sonderwege schon gewagt, um nicht zu sagen befremdlich oder vielleicht sogar gefährlich. Das skandinavische Land Schweden geht so einen Weg, einen Sonderweg jenseits scharfer Restriktionen. Dort herrschen nämlich eher lockere Empfehlungen im Umgang mit der Corona-Pandemie. Im öffentlichen Leben fällt auf, wer eine Maske trägt. Bei uns ist das eher umgekehrt. Wer sie nicht trägt, fällt auf. Dazu muss man wissen, dass der Wunsch nach einer offenen Gesellschaft in Schweden sehr tief historisch verwurzelt ist. Dass es einen festen Glauben an den Staat als Volkswohlheim gibt und dass das ganze Land gerade mal etwas mehr als die Hälfte der Einwohner von Nordrhein-Westfalen hat. Unterschiedliche Regelungen für Restaurants und aber auch Musikveranstaltungen, das verstehen Künstler indes nicht. Carsten Schmiester berichtet aus Stockholm.
Jonas Gardell ist Sänger, Autor, Komiker. Aber wie so vielen schwedischen Künstlern ist auch ihm das Lachen gründlich vergangen. Amanda Lind müsse weg, hat er schon im Spätsommer gefordert. Statt ihrer werde jemand gebraucht, der oder die vielleicht nicht selbst Künstler sei, aber wenigstens etwas von der Branche verstehe. Für schwedische Verhältnisse war das eine ziemlich heftige Kritik. Und Gardell ist damit eine der lauteren Stimmen aus Schwedens frustrierter Kulturszene, die sich gegen die rot-grüne Minderheitsregierung stellte und auch jetzt wieder stellt. Diese Amanda Lind von den Grünen ist Ministerin für Kultur und Sport und sie hat nach Meinung vieler lange Zeit einfach zu wenig getan, um Künstler aus dem Corona-Tief zu holen. Den Schauspieler Johan Reboy kennen alle Schweden aus der neureichen Satire-Sendung Soulseedern. Aber er kann auch ernst, sogar sehr ernst. Schweigen bringt nichts Gutes und in unserer Branche war es viel zu lange still. Über uns wird nicht gesprochen. Man nimmt Kultur, vor allem private Kultur, nicht ernst. Ich fordere keinen Rücktritt, darum geht es mir nicht. Aber ich will, dass man kein Blatt mehr vor den Mund nimmt. Die Kulturschaffenden fühlten und fühlen sich ungerecht behandelt. In Schweden mit seinem Corona-Sonderweg waren Geschäfte, Restaurants, Freibäder, selbst große Shopping-Malls nie geschlossen. Im Gegensatz zu Theatern, Konzertsälen oder Jazzclubs. Bis Ende Oktober galt eine Obergrenze von 50 Personen bei Kultur- und Sportveranstaltungen. Dann wurde sie heraufgesetzt. Zwar nicht wie von der Regierung ursprünglich in Aussicht gestellt auf 500, aber immerhin auf 300. Doch die erhoffte Begeisterung blieb aus. Annika Aftrolle, Kommunikationschefin der schwedischen Theatervereinigung, reagierte nüchtern.
Man benötigt einen langen Planungshorizont, um vorausdenken zu können. Es ist gut, dass sich jetzt etwas bewegt, das man für 300 Zuschauer geöffnet hat, aber leider kann man damit nicht mal das Frühjahr 2021 retten.
Kaum hatte sie das gesagt, gab es Gegenwind. Kritiker der Öffnung wiesen darauf hin, dass sie genau zum Start der zweiten Corona-Welle gekommen sei, zu spät und zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Ministerin Lindt war wieder in der Defensive und rechtfertigte sich im Sender SWT. Ich hätte die Entscheidung gern früher gehabt und es ist richtig, dass wir diese Regelung als grundsätzliche Ausnahme beibehalten. Sie wird dort gelten, wo die Ansteckung nicht so alarmierend ist. Schwedens Kulturszene ist ja bereit zu zeigen, dass sie Verantwortung übernehmen kann. Sie war ganz bestimmt dazu bereit, ist aber nicht wirklich dazu gekommen. Denn angesichts auch in Schweden heftig steigender Zahlen von Corona-Neuinfektionen hat die Gesundheitsbehörde die bisher eher lockeren Empfehlungen schnell wieder, und zwar spürbar, verschärft. Unter anderem wurde besonders betroffenen Regionen erlaubt, zur alten 50-Personen-Obergrenze zurückzukehren. Das ist inzwischen in einem großen Teil des Landes passiert, vor allem in dichter besiedelten Gegenden und in den Metropolregionen Göteborg, Malmö und Stockholm. Während also Geschäfte und Restaurants weiter grundsätzlich offen bleiben, gelten für Kulturstätten wieder die alten Vorgaben. Joppe Pilgrin vom Netzwerk Svensk Live, dem Musiker, aber auch Club- und Freizeitparkbetreiber angehören, hat das schon im Spätsommer nicht verstanden. 150 Gäste im Restaurantgarten sind Corona-sicher. Dazu Musik aus der Konserve, alles erlaubt. Aber wenn ich die gleichen Lautsprecher nutze, um live zu spielen, ist das nicht mehr okay. Und 100 Leute müssen gehen? Live-Musiker kämpfen nicht allein ums Überleben. Nach dem kurzen Hoffnungsschimmer der 300er-Obergrenze sind nun wieder viele Theater und Museen geschlossen und inzwischen jede zweite Bücherei im Land. Dabei könne gerade Lesen über die Krise hinweghelfen, meint Johanna Hansson, Vorsitzende der schwedischen Bibliotheksvereinigung. Bibliotheken haben eine große Bedeutung für Menschen in allen Phasen des Lebens. Schließen sie, schränkt das gesellschaftliche Leben ein. Das ist kritisch. Und es wird aller Voraussicht nach lange kritisch bleiben, wenn nicht sogar noch kritischer werden. Im Land mehren sich Stimmen, die den endgültigen Abschied vom schwedischen Sonderweg fordern. Sollte es so kommen, würde das die Kulturschaffenden erneut, und zwar besonders hart, treffen. Viele sind schon jetzt in andere Jobs gegangen, einfach um irgendwie durchzukommen. Öffentliche Finanzhilfen haben das nicht verhindert. Wenn jetzt noch mehr Einschränkungen kämen oder auch nur die bestehenden deutlich länger blieben, wäre das fatal, so der Schauspieler Johann Reboy. Auch der Ruf nach mehr staatlicher Unterstützung wird lauter. Viele sind einfach verzweifelt. Die ganze Branche ist dabei, unterzugehen, so Reboy. Wir brauchen Antworten.
Vereinzelt gucken wir in die Nachbarländer, wie sie mit Corona umgehen und wie die Künstler und Künstlerinnen reagieren. Carsten Schmiester war das aus Stockholm. Die Nerven in der Kultur liegen durchaus durch Corona ziemlich blank. Das zeigt eine Kontroverse in Nordrhein-Westfalen, über die unter anderem jetzt Doris Schäfer-Noske in den Kulturmeldungen berichtet.
Ja, die Kultur leidet besonders unter den Schließungen wegen Corona. Darauf hat NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken wiederholt hingewiesen und sich dafür eingesetzt, dass Kulturschaffende nicht hängen gelassen werden. Zuletzt hat NRW ein Stipendienprogramm aufgelegt und die Musikschulen sind inzwischen wieder geöffnet worden nach Kritik. Aber weiteren Öffnungen hat die Ministerin am Freitag eine Abfuhr erteilt und mit ihrer Wortwahl bei den Kulturschaffenden Empörung ausgelöst. Es gab sogar offene Briefe. Manche forderten den Rücktritt der Ministerin. Sie hat nämlich gesagt, die Kultur müsse aufpassen, dass sie sich nicht immer eine Extrawurst brate. Im WDR räumte Pfeiffer-Pönsken dazu heute ein.
Ich finde natürlich, dass das eine unglückliche Wortwahl war, ohne jede Frage. Vielleicht hätte ich besser sagen sollen, keine Sonderrolle, das hätte vielleicht dann nicht so getroffen, das will ich gerne zugeben. Man muss allerdings auch noch mal ehrlich sagen, es war ja eine längere Diskussion im Kulturausschuss. Es war jetzt kein öffentliches Statement. Und in diesem Kontext habe ich gesagt, man darf jetzt sozusagen auch diese Sonderrolle nicht zu sehr betonen. Und wir sind in Deutschland schon in einer ziemlich dramatischen Pandemiesituation.
Die NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken war das. Ihre Kontroverse mit dem S. Fischer Verlag hatte viel Aufsehen erregt. Nach der Trennung hatte die Schriftstellerin Monika Maron zum Beispiel erklärt, sie fühle sich an die Zensur in der DDR erinnert. Doch schon jetzt, 3 Wochen später, hat sie einen neuen Verlag gefunden, Hoffmann und Campe. Verlagsleiter Tim Jung erklärte, Monika Maron sei eine der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen der Gegenwart, die mit ihrem Schaffen dem gesellschaftlichen Diskurs, der für eine lebendige Demokratie unabdingbar sei, immer wieder wichtige Impulse gebe. Maron hatte über Jahrzehnte beim S. Fischer Verlag veröffentlicht. Im Oktober hatte der ihr jedoch keine neuen Buchverträge angekündigt. Begründet hatte der Verlag die Trennung mit Marons Essayband in der Exilreihe der Edition Buchhaus Loschwitz und dem Vertrieb dieser Buchreihe durch den Antaios Verlag von Götz Kubitschek. Der Verfassungsschutz zählt das Institut für Staatspolitik des Verlegers nämlich zum Netzwerk der neuen Rechten.
Von Kultur heute war es das. Michael Köhler dankt für Interesse. Gleich die Nachrichten, dann die Information am Abend. Ein Thema dort, die nationale Impfstrategie ist vorgestellt worden. Ihnen einen guten Abend.